Deutschlandfunk, der Tag.
Sie sind alle gekommen zur Eröffnung des weltweit bisher größten Treffens zur künstlichen Intelligenz in Indien. Die Chefs von Google, OpenAI, Nvidia, Anthropic, auch Staats- und Regierungsspitzen und auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres war beim offiziellen Eröffnungstag heute dabei. Er hat seinen Auftritt zur Mahnung genutzt, die sogenannte künstliche Intelligenz müsse allen gehören.
Die Zukunft der KI kann nicht von einer Handvoll Ländern entschieden werden oder den Launen einiger weniger Milliardäre überlassen werden.
Da trifft sich in Neu-Delhi jetzt wirklich inhaltlich vieles. Euphorie, vielleicht ein Hype, jedenfalls auch die Sorge vor Kontrollverlust und Jobabbau. Und wir sortieren das hier gleich im Podcast. Und heute sind neue Zahlen vorgestellt worden, wonach eine Mehrheit in Deutschland glaubt, mit der Demokratie in unserem Land gehe es bergab. Hinter der Idee der Demokratie versammelt sich zwar fast das ganze Land.
Aber wir wissen auch und wir sehen das jetzt auch, dass natürlich die Menschen, die negative Erfahrungen gesammelt haben in der Vergangenheit, gerade eben auch mit Wandel, mit Veränderungen, dass die auch ein bisschen skeptischer in Zukunft blicken und auch auf die Demokratie insgesamt.
So die Ostbeauftragte der Bundesregierung, die SPD-Politikerin Elisabeth Kaiser. Thema Nummer 2, heute hier im Podcast Der Tag am 19. Februar 2026. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Natürlich steckt auch Marketing drin. Natürlich ist das auch Verkaufe, wenn Sam Altman, der Chef von OpenAI, also dem Unternehmen hinter ChatGPT, heute in Indien Regulierung für die sogenannte künstliche Intelligenz fordert.
We obviously do urgently, like we have for other powerful technologies. In particular, we expect the world may need something like the IAEA for international coordination of AI and especially for it to have the ability to rapidly respond to changing circumstances.
Mal ganz knapp zusammengefasst, er sagt, natürlich bräuchten wir eine Regulierung, so wie wir sie für andere Technologien auch haben. Vielleicht ähnlich der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, also das ist die Behörde, die die Atomenergie reguliert und kontrolliert weltweit. Und dann schiebt er noch an, falls sich die Umstände schnell ändern sollten. Also schon ein kleines bisschen raunend, aber was die KI künftig kann und was nicht, das ist im Moment eben kaum vorherzusagen. Und darum wollen wir hier im Podcast jetzt mal hören, wie die Diskussionen auf diesem großen KI-Gipfel in Neu-Delhi laufen. Moritz Metz ist für uns dort. Hi Moritz.
Hallo aus Neu-Delhi. Das ist hier ganz anders alles und sehr interessant.
Und das wirst du uns jetzt gleich erzählen. Mehrere 10.000 erwartete Teilnehmer, das erste globale Treffen zumindest in dieser Dimension. Magst du mal ein bisschen beschreiben, was das für ein Treffen ist?
Ja, das ist vielleicht wie eine Weltklimakonferenz, aber für KI, weil diese Technologie so viele Bereiche der Wirtschaft, der Gesellschaft umwälzen könnte. Das ist zumindest das Versprechen der großen Konzerne und das ist dann auch, was die Politikerinnen und Politiker natürlich glauben. Und es gab von diesen Treffen schon mehrere. Das erste war noch ein bisschen kleiner in Bletchley Park bei London, AI Safety Summit. Da wurde 2023 debattiert über die Sicherheit von KI. Das ist jetzt gar nicht mehr so groß das Thema tatsächlich, aber schon auch noch immer. Dann gab es später einen Gipfel in Seoul in Südkorea. Dann gab es den Gipfel in Paris, wo Präsident Macron auch Frankreich als große KI-Nation präsentiert hat. Und dieses Jahr ist das eben in Neu-Delhi, Indien. Und das ist die größte dieser Veranstaltungen, du hast es schon gesagt. Und da auf diesem riesigen Messegelände im Zentrum der Stadt sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs, Delegierte, Politikerinnen, Leute von Unternehmen, von Forschungsorganisationen, aber auch einfach interessierte junge indische Studierende und Studenten, die sich hier das alles angucken wollen. Man wird auch öfters gefragt, ob man mit jemandem Selfie machen möchte oder warum man dann eigentlich hier ist. Das sind oft sehr ambitionierte junge Leute, die sich halt für KI begeistern. Und da ist das auch ein Grund, weshalb dieser Gipfel in diesem Land, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist.
Und jetzt gibt der Gastgeber eben mit der Überschrift einen ja wirklich total interessanten Hinweis. AI Impact Summit heißt das Ganze. Impact ist immer so ein bisschen schwierig auf Deutsch zu übersetzen. Aber wenn wir mal sagen, es soll um den Einfluss gehen oder um die Auswirkungen von KI, das ist dann schon dezidiert eine andere Stoßrichtung, als wenn über Safety, also wenn über Sicherheit diskutiert würde. Ist das ein Statement?
Ja, das ist ein Statement, was auch Leute vorher kritisiert haben, dass die Sicherheit gar nicht so im Fokus steht. Es gibt dann auch Forderungen, das Ganze weniger jetzt auf Tempo zu betrachten, sondern eben auf Sicherheit und zu sagen, wir müssen wirklich gucken, dass wir diese Risiken irgendwie eingeengt kriegen, dass wir darüber diskutieren, was das alles für Probleme bringen sollte und nicht irgendwie der Schnellste muss das sein. Das war auch interessanterweise, aber da kann ich gleich noch mehr dazu sagen, in der Rede von Sam Altman, dem Chef von OpenAI, ein Punkt, auf den er eigentlich immer wieder kam. Jedenfalls ist der Impact Impact, aber natürlich auch was sehr Großes, die Auswirkungen von KI, die uns jetzt schon teilweise betreffen und die gerade auch für den globalen Süden ziemlich interessant sein können, weil ich glaube, die Hoffnung, die gerade Indien jetzt auch an das hier mit KI alles knüpft, ist, dass es die Wirtschaft wirklich sehr stark nach vorne bringen könnte, dass es dort sehr viel umwälzen könnte, aber auch die Gesellschaft und auch die Forschung und auch die Medizin. Aber auf jeden Fall ist dieses Thema Impact ja ein großer Titel. Es geht dann hier unter der Haube um ungefähr alles, was man sich zu KI vorstellen kann, auch um Sicherheit.
Ja, du hast eben auch schon gesagt, dass dieses Treffen eigentlich in Indien gar nicht so schlecht platziert ist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Indien ist jetzt nicht so meine allererste Assoziation. Wenn wir über KI sprechen, wo steht das Land da KI-technisch?
Also sie haben keins dieser großen Foundation Models, sowas wie ChatGPT oder Mistral aus Frankreich oder das von Anthropic, Claude oder so, sowas haben sie nicht. Aber sie haben wirklich wahnsinnig viele Menschen, die haben einen riesigen Talentpool von Leuten, die sich interessieren. Es ist aber auch so, dass für viele große KI-Modelle sozusagen die Drecksarbeit in Indien gemacht wird. Da geht es dann um Feintuning, da geht es darum, der KI Manieren beizubringen, da geht es auch darum zu zensieren. Und weil es halt hier sehr geringe Löhne gibt und die Menschen oft Englisch sprechen, ist das auch ein Land, in dem das wichtig ist. Und es gibt dort aber auch sehr viel Erfahrung in digitaler Verwaltung. Da ist man, glaube ich, manchmal ein bisschen schneller als in Deutschland, Europa. Und ein Chef hat das heute auch so gesagt, dass man in diesem Mobilzeitalter nirgendwo auf der Welt mehr mobile Handynutzer hat als in Indien. Und deswegen ist das auch hier ein sehr interessanter Markt. Und auf jeden Fall gibt es eine Aufgeschlossenheit gegenüber KI.
Und das ist dann natürlich die an uns rückgekoppelte Frage, wo Deutschland, wo Europa steht in Sachen KI. Und da ist ja interessant, dass eben zum Beispiel auch der deutsche Digitalminister Carsten Wildberger da am Start ist. Was plant Deutschland mit Indien?
Da wurde ein Pakt vereinbart, den Herr Wildberger mit seinem Amtskollegen verhandelt hat. Da geht es um verschiedene Bereiche, ich glaube 6 sind es, also zum Beispiel Kooperation in Sachen Wirtschaft natürlich, aber es geht auch um Kooperation in Sachen Bildung und es geht auch um Arbeitskräfte, weil eben sehr viele Menschen aus Indien sich für Deutschland interessieren. Das habe ich gestern auch in einem Gespräch mit einem SAP-Manager gelernt, was für ein goldenes Land für viele junge Inder dann Deutschland wirklich ist. Und dann will Herr Wildberger zum Beispiel dafür arbeiten, dass es an deutschen Universitäten mehr englische IT KI-Kurse gibt, sodass auch indische Studierende davon angesprochen werden und dann aber auch direkt mit den Unternehmen in Kontakt gebracht werden, dass sie dann als Fachkräfte auch in Deutschland arbeiten können, solange man noch IT-Entwicklerinnen und Entwickler überhaupt in diesem Maße braucht, weil auch das ist was KI-Agenten heute ganz gut übernehmen können.
Jetzt habe ich gerade ja schon so ein bisschen gedroppt, welche Unternehmen da so am Start sind, in Klammern ja mehr oder weniger alle. Sam Altman hast du gerade schon angesprochen von OpenAI. Wie verkaufen die CEOs jetzt das ganze Thema? Wie verkaufen die sich? Wie verkaufen die ihre Vision?
Also Sam Altman hat hier heute eine Rede gehalten, viele andere auch. Auch jemand von Microsoft und von Anthropic und Arthur Mensch von Mistral beispielsweise. Aber Sam Altman hat zum Beispiel einen Satz gesagt, Ende 2028 könnte mehr intellektuelle Kapazität in Rechenzentren stecken als außerhalb. Also der verkauft weiterhin das Narrativ, die Superintelligenz ist nicht mehr wahnsinnig weit weg. Wir müssen als Menschheit wirklich da viel drüber reden und gucken, in welche Richtung das geht. Interessant fand ich auch für dieses US-Unternehmen, dass sie ganz klar gesagt haben, wir positionieren uns da auf der demokratischen Seite und es brauche Vielfalt, weil nur Vielfalt hat auch zu Wirtschaftswachstum zum Beispiel dabei geführt, als die Elektrizität eingeführt wurde, als andere Telekommunikations, als das Internet gewachsen ist. Da ist sozusagen die Vielfalt wirtschaftlich viel besser dagestanden als die Diktaturen. Ich weiß nicht, ob das auch als ein Hinweis auf Donald Trump, mit dem aber eigentlich OpenAI auch ganz gut Freund ist oder das zumindest versucht zu sein, gewesen ist. Auf jeden Fall sagte Sam Altman auch, dass man wirklich aufpassen müsse, über die Sicherheitsrisiken auch diskutieren müsse. Biowaffen beispielsweise könnten entwickelt werden mit so einer Superintelligenz und das bräuchte auf jeden Fall Schutz und viel Diskussionen. Er war direkt humble, war das Adjektiv, das ich mir da an der Stelle aufgeschrieben habe. Und er sagte auch, dass da Tech und Society, die Industrie und die Gesellschaft miteinander sprechen müssen, aber halt auch KI die Wirtschaft verändern werde, beispielsweise mit Robotern, weil die dann dafür sorgen, dass physische Produkte in der Produktion viel günstiger werden und dadurch dann die Lieferketten sich verändern würden. Also die sehen ganz, ganz viele Veränderungen durch KI. Es ist immer noch eine Wette in die Zukunft, aber hier herrscht dann doch auf eine Weise sehr viel Überzeugung und Enthusiasmus auch darüber.
Und dann ist ja noch die interessante Frage, wenn Sam Altman da jetzt einmal mehr Regulierung anmahnt, dann geht mir als Juristin natürlich durch den Kopf, dass sich die Regulierung natürlich ja nur an Menschen richten kann. Oder vielleicht komme ich da auch noch zu sehr aus einer alten Welt, weiß ich nicht, kannst du mir gleich sagen. Liegt es daran, dass am Ende dann eben doch die Menschen die Gefahr sind? Die Menschen, die vielleicht keine Sicherheitsgurte oder Sicherheitssysteme einbauen und weniger dann doch die Gefahr von der KI ausgeht?
Das ist so ein bisschen zweischneidig, weil einerseits OpenAI gesagt hat, wir brauchen diese Regulierung. Hey, come on, das ist ernst. Das haben die vor ein paar Jahren auch schon gesagt und waren da auch mit Vorreiter. Andererseits versuchen sie natürlich massiv auszuhebeln, was zum Beispiel die Europäische Union bei KI-Regulierung macht. Also da sehe ich eine Zweischneidigkeit, die sich für mich auch noch nicht so richtig erklärt.
Ja, steckt natürlich auch viel Werbeversprechen drin und lässt sich auch wunderbar total hypen, ne? Wenn du solche Ängste dann auch handeln und verhandeln kannst. Und das Ganze läuft jetzt parallel natürlich auch weiter zur Diskussion um Grenzen der KI. Ne? Wir haben den Hype gesehen um Nvidia und natürlich auch andere Unternehmen. Trotzdem ist ja das Modell richtig gut Geld zu verdienen, das fehlt nach wie vor, obwohl diese Unternehmen natürlich total wertvoll sind, aber es ist eben ja auch noch nicht ganz klar, ob das eine Blase ist, die möglicherweise auch noch platzt. Und dann eben auch die Frage, ob diese Large Language Models, die auch schon wieder schlechter werden, ob die eben teilweise diese Probleme mit dem Halluzinieren und so weiter, ob sich das überhaupt in den Griff kriegen lässt. Welche Rolle spielt die Diskussion jetzt auf diesem Gipfel? Ist das alles völlig egal?
Insgesamt sehe ich hier viel Fortschrittsglaube. Ich glaube, Indien ist da einfach sehr optimistisch und das trifft dann natürlich auf Offenheit, wenn die Unternehmen da auch solche Versprechen machen. Man sieht daran einfach eine Chance, wirklich rauszukommen. Und wenn man sonst hier in der Stadt Neu-Delhi unterwegs ist, dann merkt man, das ist schon auch einfach noch ein Land, was nicht auf den westlichen Standards, wie wir sie so kennen, ist. Auf gar keinen Fall. Und da sieht man sozusagen schon viel Bewegung. Ich glaube, dass auch diese Probleme, die du angesprochen hast mit Halluzinierung, das wird durch diese agentischen Modelle tatsächlich weniger werden. Es gibt schnelle Entwicklungen, gerade Sprachmodelle, die sich immer natürlicher anfühlen. Das sind natürlich Diskussionen, die geführt werden. Steckt da eigentlich dann trotzdem immer noch dieser stochastische Papagei dahinter? Also diese Tatsache, dass die KI-Modelle immer nur Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Es wird auf jeden Fall doch immer noch menschlicher. Und es gab dann heute zum Beispiel einen Vertreter von der Firma Meta, der auch angekündigt hat, dass bald solche Brillen gang und gäbe sein werden, mit denen man in alle Sprachen übersetzen könne und dass das dann auch nochmal ganz viel Veränderungspotenzial bringe. Also ich bin inzwischen, gerade wo es darum geht, dass diese KI-Agenten sich selber optimieren können und dass auch Softwareentwicklung zunehmenderweise immer mehr durch KI geschieht, gar nicht mehr so sicher, ob wir diese Kritik, dass Sprachmodelle nur stochastische Papageien seien, dass wir die komplett aufrechterhalten können, weil das schon wirklich große, mächtige Werkzeuge sind schon jetzt. Also ich bin schon gespannt, was damit noch alles möglich sein wird. Es ist nicht so, dass man einfach nur sagen kann, ach ja, ist ja KI, die halluziniert doch nur.
Ja, klingt schon super spannend. Dankeschön für diese Einschätzungen, für diese Einblicke, Moritz vom KI-Gipfel in Neu-Delhi. Danke dir.
Danke dir. Viele Grüße aus Neu-Delhi.
Das Grundgesetz macht keine unnötigen Schnörkel. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat, heißt es in Artikel 20. Und dann noch in aller Klarheit, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Soweit die Theorie zur Demokratie in Deutschland. Und dass das da so steht, das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass alle zufrieden sind damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert und dass nicht auch manche es ganz toll fänden, wenn mal ein bisschen mehr durchregiert würde. Zu solchen und noch viel mehr Fragen gibt es heute neue interessante Zahlen im sogenannten Deutschland-Monitor. Und den hat Jörg Münchenberg für uns angeschaut und der ist mir jetzt aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Hallo lieber Jörg.
Hallo Sandra.
Ich würde gerne einsteigen mit einer Zahl, die ich eigentlich ganz beruhigend fand. Wenn wir jetzt bei den ganz großen Linien sind, dann finden die allermeisten, dass die Demokratie das Maß aller Dinge ist, richtig?
Genau, also sagen wir mal so, die Idee der Demokratie, die finden wirklich eigentlich alle in Deutschland gut. Das sind sage und schreibe 98%. Da denkt man, wow, ein starker Wert. Aber dann kommt gleich das große Aber. 3/4 der Deutschen findet nämlich, dass die Demokratie in Deutschland sich im vergangenen Jahrzehnt zum Schlechteren entwickelt hat. Also das ist schon auch ja sehr stattlich. Und auch eine andere Zahl stimmt da bedenklich, nämlich nur 60% der Befragten in Westdeutschland sagen, sie sind zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. In Ostdeutschland sind es sogar ein bisschen weniger, nämlich nur 51%. Vielleicht an der Stelle auch ganz interessant, welchen Institutionen vertrauen die Bürger am meisten. Und da steht ganz vorne, kaum überraschend, das Bundesverfassungsgericht. Und dann folgt der Bundestag, dem vertrauen aber nur 31%, also auch nicht so schrecklich viel. Ja, und das geringste Vertrauen hat die Bundesregierung, das sind nämlich nur 27%.
Und die Zahlen vorgestellt hat heute die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser. Welche Interpretationen hat sie angeboten? Welche Analysen?
Na, die Ursachen, die Elisabeth Kaiser von der SPD nennt, finde ich, sind jetzt nicht so wirklich überraschend. Sie sagt, grundsätzlich gibt es schon eine große Mehrheit der Bürger für die Demokratie, aber eben gleichzeitig steht das demokratische Zusammenleben doch unter erheblichen Druck. Und da nennt sie dann zum Beispiel Gründe wie das Gefühl des Abgehängtdaseins. Also wenn man gerade auf den eigenen Lebensbereich auch schaut, wie gut stehe ich wirtschaftlich da, aber was ist eben auch, wenn mein Umfeld sozusagen ausgedünnt wird, also Kneipen schließen oder die Anbindung an den ÖPNV gekappt wird. Und das zeigt eben die Umfrage auch, gerade in strukturschwachen Gebieten, gerade in Ostdeutschland, da ist man sozusagen besonders anfällig jetzt auch für populistische Einschätzungen. Das ist also in den strukturschwachen Gebieten in Ostdeutschland in jedem Fall ausgeprägter als in Westdeutschland. Aber insgesamt sagt Kaiser auch, das ist jetzt kein spezifisch ostdeutsches Phänomen.
Und jetzt hast du im Prinzip ja schon angefangen, auch über die Graubereiche aus den Zahlen von heute zu sprechen. Da sehen wir nämlich durchaus auch gar nicht so wenig Sympathie auch für autoritärere Ideen. Und die werden auch größer, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, da geht es sozusagen um indirekte Fragen, die gestellt werden. Und da sagen die Forscher, das zeige dann doch jetzt, dass eben für autoritäre Ideen es doch durchaus Anklang findet. Ich nenne da mal zwei Beispiele. Also oft die Frage, ob politische Entscheidungen von einer starken Persönlichkeit ohne Rücksicht auf das Parlament getroffen werden sollten. Da sagen immerhin 10% in Westdeutschland, das finde ich gut, und 15% sind es in Ostdeutschland. Und noch deutlicher, muss man sagen, fällt das Ergebnis auf die Frage aus, ob Deutschland jetzt eine starke Partei brauche, die den Willen des Volkes verkörpere, wobei die Betonung eben auf eine Partei liegt. Und da sagen immerhin 30% in Westdeutschland, dem stimme ich zu, 35% sind es in Ostdeutschland, wobei man auch dazu sagen muss, die Diktatur als Staatsform jetzt, die wird mehrheitlich doch von den meisten abgelehnt, und zwar sowohl in West- als auch in Ostdeutschland.
Und jetzt höre ich bei den Prozentangaben schon Unterschiede zwischen Ost und West, aber wenn ich jetzt alles richtig erfasst habe, sind das eher kleinere Prozentpunkte, Margen. Wie groß sind die Unterschiede?
Also genau, die sind eben tatsächlich gar nicht mehr so groß. Zum Beispiel, wenn man die Bereitschaft zu Veränderungen sich anschaut, da sagen die Forscher, das ist eigentlich im Osten als auch im Westen ziemlich gleich ausgeprägt. Im Punkto Demokratiezufriedenheit ist es so, im Westen ist die etwas höher als im Osten, aber im Osten ist sie angestiegen. Und da sagen die Forscher, das hat sie selber überrascht. Der Anstieg beträgt immerhin zwischen 2023 und 2025 8%, also doch durchaus eine ganz gute Quote. Ein weiterer Unterschied jetzt im Westen ist die Bereitschaft zu Veränderungen eigentlich grundsätzlich gleich ausgeprägt, egal ob ich jetzt in einem Landkreis wohne, der wirtschaftlich stark ist, oder eben einem schwachen Strukturgebiet. Im Osten dagegen, diese Veränderungsbereitschaft hängt eben schon davon ab, ob jetzt eine Region prosperiert oder ob es da eben ziemlich viele Probleme gibt. Noch ein Wort zur Wiedervereinigungsbilanz. Die ist tatsächlich etwas unterschiedlich. Im Westen finden sie 55% positiv. Im Osten, in wirtschaftlich starken Regionen, sagen sogar 72%, dass das gut war. Und läuft es eben nicht so gut, dann sind es nur 49%.
Die Zahlen zur Bereitschaft zum Wandel, die fand ich total interessant, weil ich mit uns Deutschen eigentlich auch durchaus assoziiere. Haben wir schon immer so gemacht. Also interessant, dann solche Zahlen anzuschauen. Und du hast mich darauf hingewiesen, dass man auch noch mal eine spezielle Frage rauspicken kann, nämlich die Frage, wie viel Zumutungen die Menschen mehrheitlich in Kauf zu nehmen bereit sind. Wie ist da das Bild?
Genau, weil das war eigentlich die zentrale Frage in diesem Monitorbericht. Also wie veränderungsbereit sind die Menschen eigentlich? Und da kommt die Umfrage zu dem Ergebnis, ein Viertel ist zur Veränderung bereit, 50% sind unentschieden und 25% sind dagegen. Wobei eben auch klar ist, die dagegen sind, da hängt sehr viel ab von der eigenen persönlichen Lage. Also wie gut bin ich wirtschaftlich aufgestellt, was für Zukunftsperspektiven habe ich. Interessant fand ich bei dem Punkt noch, eigentlich sind die Menschen grundsätzlich zu Zumutungen bereit, zum Beispiel wenn es um den Verzicht auf den Verbrenner geht, um den Klimaschutz zu fördern, bei Migration, bei der Verteidigung. Aber bei einem Thema, da sind sich die meisten einig, das wollen sie eigentlich nicht, nämlich wenn sie länger arbeiten sollten für die gleiche Rente. Das lehnen fast 60% als unzumutbar ab. Also das wird der Regierung sicherlich auch zu denken geben.
Okay, total interessant. Also Zumutungen im Prinzip ja, aber länger arbeiten, das ist auch zu viel an Zumutungen. Würden wir beide natürlich im Leben nicht so sehen, ist ja völlig klar. Lass uns noch mal versuchen, sozusagen auf das große Bild zu kommen. Du hast die Ausbeauftragte Kaiser und ihre Interpretation im Prinzip ja schon angesprochen. Wie will die Bundesregierung gegensteuern?
Naja, das ist jetzt auch nicht so schrecklich überraschend, was auch Frau Kaiser da heute vorgeschlagen hat. Also sie sagt zum Beispiel, muss natürlich die innere und die äußere Sicherheit verbessert werden. Also äußere Sicherheit natürlich zum Beispiel im Bereich Verteidigung. Dann geht es natürlich auch darum, dass die Konjunktur wieder ins Laufen kommt. Also nicht umsonst ist ja auch ein großer Arbeitsschwerpunkt dieser schwarz-roten Koalition, dass man wieder für mehr Wachstum sorgen soll, weil das dann eben auch in perspektivisch wieder zu mehr sicheren Jobs führen soll, dass man aber auch den Strukturwandel meistern muss, abfedern muss durch die Regierungsarbeit. Aber das ist natürlich alles leichter gesagt als getan, weil die Wachstumsaussichten für dieses Jahr sind ja bekanntlich verhalten. Die Klagen der Wirtschaft sind nach wie vor laut, werden sogar noch lauter. Also da ist die Regierung wohl weiter in der Bringschuld. Also insofern kann man sagen, man hat das Problem zwar erkannt, aber die Umsetzung ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt.
So, und wenn wir dann über diese Graubereiche sprechen, diese ja doch vorhandenen Sympathien dafür, dass da jetzt mal ein starker Mann oder eine starke Frau durchregiert, welche Analyse gibt es dazu denn von der Ausbeauftragten?
Also da muss man sagen, auch was da Elisabeth Kaiser an Analyse anbietet, fand ich jetzt auch nicht so schrecklich überraschend. Sie verweist natürlich auf die vielen globalen Krisen, den Ukraine-Krieg, Handelskonflikte nahe Mittlerer Osten, natürlich auch den Klimawandel, das schließt natürlich alles damit rein. Und da sagt sie, das belastet natürlich auch viele Menschen. Das sorge für eine große Verunsicherung, auch wenn man eben gerade vielleicht nicht so gut informiert ist, wenn der Bildungsgrad nicht so hoch ist, dass man diese Krise noch einschätzen kann, wenn selbst natürlich das Geld ist, die eigene berufliche Verunsicherung groß ist, wenn man auch unklar ist, ob man den eigenen Lebensstandard halten kann, dann ist man natürlich auch für so populistische Parolen und Forderungen viel anfälliger.
Jörg, jetzt sprechen wir ja im Jahr 2026, in dem 5 Landtagswahlen ins Haus stehen. Das geht jetzt im März ja schon los in Baden-Württemberg und dann folgt Rheinland-Pfalz. Würdest du sagen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, sind die Deutschen im Moment zu ungeduldig mit der Demokratie?
Schwierige Frage. Also ich fände tatsächlich interessanter, nochmal zu schauen, wie veränderungsbereit ist man. Weil wir haben ja schon jetzt auch noch mehrere Reformkommissionen laufen, die ja in diesem Jahr ihre Ergebnisse präsentieren werden. Zum Beispiel zur Pflegeversicherung, zum Rentnerversicherungssystem. Und da ist schon die Frage, wie veränderungsbereit sind die Menschen überhaupt? Und also da finde ich, hat die Studie schon auch gezeigt, ja, tendenziell schon, aber wenn es dann ums Konkrete geht, um das Beispiel Rente halt nochmal herauszustellen, dann sind die Leute dann eben doch überhaupt nicht bereit, hier diesen Schritt zu gehen. Also insofern, ich finde das sehr ambivalent und das spiegelt sich eigentlich schon auch ein Stück weit in dieser Studie wieder. Also insofern wird man da wirklich zeigen, auf der einen Seite wird eben gefordert immer die ganze Zeit, der Staat muss reformieren, wir brauchen jetzt den großen Sprung und dann die Frage, ob dann die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger wirklich bereit sind, damit zu gehen. Also das wird sicherlich nochmal sehr interessant, wenn dann eben ganz konkrete Forderungen auf den Tisch liegen und wenn es dann eben auch zu Einschnitten kommen wird, weil das ist ja auch ein Stück weit absehbar.
Da würden wir dann sehen, wie weit die Menschen wirklich zu Zumutungen bereit sind. Denn wir kennen ja ganz ähnliche Zahlen, zum Beispiel zum Klimaschutz, dass viele Klimaschutz befürworten würden. Bei der Frage, wie viel man bereit ist zu verändern. Genau, da ist das Bild ja manchmal dann schon ein bisschen anders. Sag zum Abschluss doch vielleicht noch mal was zum Design der Studie.
Genau, die ist durchaus repräsentativ, muss man sagen. Die wurde gemeinsam vom Zentrum für Sozialforschung Halle, der Uni Jena und dem Leibniz-Institut GESIS erstellt und die wird eben von der Ostbeauftragten gefördert. Und man hat dann im April, also zwischen April und Mai 2025, da 4000 Menschen ab 16 Jahren befragt und dann gibt es so eine sogenannte regionale Vertiefungserhebung, die wurde dann nochmal im Juli bis September 2025 2020 durchgeführt, auch nochmal mit 4000 Interviews. Also unter dem Strich liegen da 8000 Befragungen dieser Studie zugrunde. Insofern ist sie eben auf jeden Fall repräsentativ.
Der Deep Dive also in den Deutschlandmonitor, und für uns abgetaucht ist heute Jörg Münchenberg. Dankeschön.
Gerne.
Und das war der Tag, heute am 19. Februar 2026. Fanny Buschert war mit dem Team. Ich bin Sandra Schulz. Und wenn Ihnen und euch der Tag gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Dankeschön fürs Hören für heute und tschüss. Marker und lege los. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Das muss ich dann
Sandra, ja, fang an.
Mach ich.